Die Kälte steigt von den alten Steinen auf. Die Dunkelheit ist so tief, dass selbst Kerzenlicht kaum hilft. Es ist das Reich einer Kreatur, die nicht atmet, aber trotzdem hungrig ist. Ein Flüstern in der Nacht. Ein Schatten, der kein Licht wirft. Wir kennen ihre Regeln. Pfahl durchs Herz. Kreuz. Knoblauch.
Wir alle kennen die Geschichten von Vampiren, Zombies und Untoten, die aus ihren Gräbern zurückkehren, um die Lebenden heimzusuchen. Doch was, wenn diese Mythen nicht nur Gruselgeschichten sind, sondern auch einen sehr realen, vielleicht sogar makabren Ursprung haben? Denn stellt euch mal vor, ihr seid Archäologen und findet Jahrtausende alte Gräber. Aber anstatt friedlich beerdigter Skelette findet ihr Körper, die gefesselt wurden oder die mit schweren Steinen im Grab beschwert sind oder deren Köpfe und Gliedmaßen abgetrennt wurden. Warum sollte man das gemacht haben, wenn man nicht Angst davor hätte, dass die toten Körper wiederkommen? In der Archäologie wird das unter dem Phänomen der Wiedergänger zusammengefasst. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir heute klären in 20 Minuten.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion und ich habe ein bisschen überlegt heute, ob ich das Wort Wiedergänger aufgreife und meine zwei Gäste vielleicht damit wieder vorstelle. Aber es wäre, glaube ich, nicht so fair gewesen, weil es sind ja keine Wiedergänger, sie sind Wiederkehrer. Und der Witz wäre, glaube ich, ein bisschen platt gewesen. Oder Assan, Jens, ich glaube, das wäre nicht so die nette Vorstellung gewesen.
Das ist charmant eingebaut auf jeden Fall.
Ich bin schon Schlimmeres genannt worden, glaube ich.
Ich nenne es mal an alle kurz da draußen, die unsere Gäste noch nicht kennen. Jens Nertroff ist Archäologe, Autor des Buchs Staubsteine, Scherben und unser Experte eigentlich für alles, was mysteriös ist. Und zum anderen unser Challenger heute, der nämlich in den nächsten 20 Minuten alles über gefesselte Tote und abgetrennte Schädel erfragen muss, ist Assan. Freut mich, dass ihr beide wieder da seid.
Hallo.
Ihr habt 20 Minuten Zeit und danach, Assan, gibt's wieder drei Quizfragen für dich. Die sind auch diesmal, bin gespannt, wie du dich diesmal schlagen wirst.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ach, die sind schaffbar. Das ist okay.
Das ist mein Thema hier. Ich habe The Walking Dead geguckt.
Siehst du, du bist gut vorbereitet.
Dann überlasse ich euch jetzt das Feld. Ich starte den Countdown. 20 Minuten beginnen ab jetzt.
Dann legen wir mal los. Ich glaube, wir zählen ja immer noch ein bisschen als Familiensendung, oder? Deswegen müssen wir vielleicht einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, dass es heute etwas makaberer wird. Also wir reden tatsächlich über Tote und auch über den Umgang mit Toten, der uns vielleicht aus unserer modernen Perspektive ein bisschen pietätlos erscheinen mag. Aber man muss, glaube ich, immer daran denken, dass das ja ein kulturell geprägtes Empfinden ist. Also was wir merkwürdig finden, ist für andere Kulturen völlig normal. Und das ist mir wichtig, das vorweg zu schicken. Und auch, dass wir hier immer noch über Menschen reden. Also selbst wenn wir über Skelette und über Gräber reden, es geht um Menschen. Und das ist natürlich wichtig, das auch mit einem gewissen Respekt im Hinterkopf zu tun. Denn selbst die vielleicht schlimm anmutenden Dinge, die wir jetzt besprechen werden, die haben ja von Seiten der Kulturen, die das ausgeführt haben, auch im Kopf, diesen potenziell gefährlichen Toten letzten Endes zu helfen, nämlich zu deren Erlösung beizutragen oder denen zu helfen, in ein normales Jenseits zu finden. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das mit einem gewissen kulturellen Abstand betrachten. Ansonsten ist es aber ein super spannendes Thema und natürlich liegt es nahe, also kurz vor Halloween auch mal in die Totenwelt zu schauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz aktueller Anlass. Was ist denn, oder du bist ja, hast du gesagt, du hast, bist einschlägig vorgeprägt, was TV und Kino betrifft. Bist du großer Kinogänger?
Ja, absolut. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich bin absoluter Film- und Serienfan. Deswegen kommt man um dieses Thema natürlich nicht herum, weil das immer wiederkehrendes und aufgegriffenes Thema ist. Wiedergänger finde ich auch interessant. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ist auch total spannend. Also sowohl aus popkultureller Sicht, schön gruselig, aber auch aus archäologischer Sicht, weil das tatsächlich auch so ein bisschen hilft, mal so den Umgang mit Tod und dem Toten zu reflektieren. Wie haben es eigentlich andere Kulturen zu anderen Zeiten gemacht? Aber der bekannteste Untote, was ist der bekannteste Untote der Kinogeschichte?
Tutanchamun. Nein, Ötzi.
Ötzi? Nee, ich meine tatsächlich untot. Also Ötzi ist ziemlich tot in seinem Museum.
Jetzt habe ich hab direkt an Mumien gedacht. Und Ötzi weiß ich auch nicht, was der damit zu tun hat.
Ich hatte eher an Dracula gedacht.
Dracula, ich wollte gerade sagen. Dracula oder Frankenstein. Genau, also erzählt das als Wiedergänger? Nee, ne?
Er hat sein Monster natürlich aus Teilen von anderen Toten zusammengesetzt. Insofern ist es, glaube ich, eine Sonderkategorie von Wiedergänger. Aber ich wollte tatsächlich auf Dracula hinaus,
ja.
Der ja auf einer historischen Figur basiert. Also diese Romanfigur.
Rumänien, ne?
Genau, basiert ja auf einem, ich glaube, heute würde man das Warlord nennen, so einem im heutigen Rumänien, also Vlad Cepes, Vlad der Dritte, und dieses Cepes ist so ein Beiname, er ist der Fehler, weil er es offensichtlich gut gefunden hat, seine Gegner zu pfählen, also Pfähle aufzuspießen. Und der Legende nach, da vermischen sich dann wieder Geschichte und Legende, auch deren Blut getrunken hat. Aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich historische Realität und was davon Propaganda ist, sozusagen, um ihn in einem möglichst schlechten Licht auch von seinen zeitgenössischen Gegnern in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber tatsächlich ist das ja so der Archetypus von Wiedergängern, ne? Der Vampir, der irgendwie nicht sterben kann und deswegen umgeht. Und das Spannende ist, ja, es ist eine gute Geschichte. Und ich glaube, ich war ein paar Mal in Rumänien, ich habe da auch gearbeitet. Es gibt schon Orte, die zehren auch von diesem Image. Also das kann man gut vermarkten. Ne?
Das ist perfekt gemacht von Anfang bis Ende. Auch dieses,
das ist eine gute Geschichte.
Ich finde auch, Vampire sind die coolsten Wiedergänger. Gerade nicht, weil die sind auch bei Verstand, die haben noch diesen Coolness-Faktor. Es ist cooler als Zombies. Man kann sagen, was man will.
Zumindest im Kino. Cool. Also historisch betrachtet, also wenn man so die alten Überlieferungen über Vampire anschaut, dann sind die eher unansehnlich, sind so aufgeblähte Tote und nicht ganz so sexy, wie sie im Kino rüberkommen.
Aber weshalb ich
Dracula, für den es, also touristisch ist es natürlich super, für sein Image wahrscheinlich zumindest im Rest der Welt nicht so richtig cool, aber weshalb ich ihn hier angeführt habe, die historische Persönlichkeit, Vlad der Dritte, Vlad Cepes, die ist ja irgendwann gestorben. Also er war nicht untot, ist irgendwann gestorben und ist begraben worden in einem Kloster in Rumänien, Snagov. Und das Coole ist, nachdem diese ganze Geschichte dann so auch durch Bram Stoker und durch den Roman natürlich an Popularität gewonnen hat, hat man auch dieses Grab nochmal untersucht und hat es auch geöffnet in den 30er Jahren, archäologisch untersucht und geöffnet, und es war leer, war keiner drin.
Ach, okay.
Was natürlich ein super Kontrapunkt zu der Geschichte ist. Ne? Es passt einfach zu gut ins Bild. Und das hat, glaube ich, diesen Mythos nochmal so ein bisschen angeheizt. Ich neige dazu, das eher logisch zu erklären. Vielleicht ist er irgendwann mal umgebettet worden. Es gab jüngst, glaube ich, auch Kolleginnen und Kollegen, die meinten, es gibt eine Grabinschrift in Italien, wo er nochmal erwähnt worden ist. Also vielleicht ist er einfach woanders begraben worden. Aber dieses Grab in Snagov, in dem Kloster, das ist natürlich auch so eine Art Wallfahrtsort für Leute, die dieses popkulturelle Phänomen ganz spannend finden.
Ja.
Und das zeigt aber, dass dieses Wiedergängerphänomen ja total spannend ist und auch total verbreitet ist. Und im Grunde ist das schon unsere erste Schwierigkeit, so ein modernes Phänomen auf historische Funde und Befunde zu übertragen.
Ja.
Wenn wir Schriftquellen haben, geht es noch, aber wenn wir nur den archäologischen Befund haben, dann wird es schon schwierig, weil dann geht unsere Fantasie mit uns durch. Dann haben wir diese ganzen Bilder im Kopf und interpretieren das auch in die Funde rein. Ich meine, es gibt ja Unmengen an Untoten und Wiedergängern, außer Vampiren, du hattest Zombies noch erwähnt.
Zombies, ja.
Fallen dir noch andere ein?
Also mir fallen direkt Zombies ein, Mumien.
Genau, ein Klassiker.
Also das sind so, glaube ich, die Goats der Wiedergänger. Das sind die,
super,
die, die sich am besten
durchgesetzt
haben. Die haben
auch ein paar coole Namen. Totenschmatzer zum Beispiel. Manche in den Quellen, das sind die quasi aus dem Grab heraus, so Nachzehrer werden die auch genannt, die aus dem Grab heraus die Lebenskraft der Lebenden absaugen. Also es gibt ganz, oder Geister auch ganz klar, also schon Geister sind ja auch Untotenwesen.
Also geht so komplett ins Paranormale. Und das, ich finde immer so interessant, also natürlich, so Zombies und Vampire sind sich so super schwer vorzustellen, dass es das wirklich gibt. Aber es ist ja so kulturell übergreifend in jeder Kultur. Und schon immer ist das einfach ein Thema, dass nach dem Tod irgendwas ist und dass es irgendwie so Spirits gibt. Deswegen ist es ja egal, in welcher Kultur. es ist immer da.
Genau, irgendwo muss es herkommen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, es kommt einfach auch aus dieser ungelösten Frage her. Ne? Irgendwie, was ist mit uns danach? Das ist ja, glaube ich, die einzige Erfahrung, über die dir keiner was erzählen kann. Die musst du selber machen. Und wenn du sie machst, ist es eigentlich zu spät. Also ich glaube, diese Frage, dieses irgendwie, was passiert denn mit uns? Das ist, glaube ich, auch was da so dahinter steckt, die Auseinandersetzung. Mhm. Das ist in Mythen ist es total einfach. Da hat man Schriftquellen und dann wird das so beschrieben. Ja, wahrscheinlich gibt es dann Tote, die wiederkommen. Und das mag ja auch mit bestimmten natürlichen Phänomenen, auf die wir noch zu sprechen kommen können, zusammenhängen. Es ist aber wirklich schwierig, das irgendwie auf einen archäologischen Befund zu übertragen. Denn wir sehen eigentlich solche, also wir nennen es Sonderbestattungen in der Archäologie. Und das impliziert ja schon, dass sie irgendwie abweichen. Ne? Also, dass sie anders gebaut sind oder dass die Toten irgendwie anders begraben sind, dass es besondere Beigaben gibt, solche
wie klassisch einfach in den Pyramiden so.
Ja, genau. Also irgendwas, was sich unterscheidet. Aber das impliziert ja, dass alle anderen Bestattungen irgendeiner Norm unterliegen, dass wir diese Norm kennen und verstehen. Und das ist eben ganz oft nicht der Fall. Denn wir sehen ja nun einen Ausschnitt sozusagen, nämlich das, was überliefert ist, was wir gefunden haben. Und da wird es schon schwierig. Deswegen müssen wir überlegen, was ist eigentlich die Norm bei Bestattungen? Und wenn wir das historisch betrachten, ist eigentlich die Tatsache, dass wir die Toten oder dass der Mensch Tote bestattet, am Anfang ja die Ausnahme gewesen. Es sind nicht alle begraben worden am Anfang. Ja. So in den frühesten Bestattungen, die wir kennen, das kann man an einer Hand, an zwei Händen abzählen, das sind total wenige. Eigentlich ist die Bestattung die Ausnahme gewesen. Man hat die Toten entweder anders entsorgt, dass man sie im Wasser deponiert hat oder zurückgelassen hat. Gerade wenn bei mobilen Kulturen die einfach weiter wandern, kümmert man sich dann ja auch letzten Endes wahrscheinlich zumindest physisch nicht um die Toten, sondern lässt sie zurück. Aber das ist quasi, dass wir bestattet haben, war am Anfang die Ausnahme. Und jetzt wird es spannend, weil die ersten Bestattungen vor so 20.000, 30.000 Jahren, die wir wirklich richtig greifen können, es gibt auch noch ein paar Neandertaler-Bestattungen, die sind besonders, aber diese ersten richtig greifbaren menschlichen Homo sapiens-Bestattungen zeichnen sich dadurch aus, dass es alles besondere Individuen sind. Die sind irgendwie auffällig, die haben körperliche Auffälligkeiten, bestimmte Knochenkrankheiten oder andere körperliche Beeinträchtigungen. Das heißt, die Bestattung war am Anfang offensichtlich die Ausnahme für auffällige, herausragende Individuen. Tote regulär zu begraben, das hat sich erst viel später entwickelt, als wir sesshaft geworden sind und diese Verstorbenen letzten Endes Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man das archäologisch sozusagen schon so aufmachen kann, dass Sonderbestattungen, also abweichende Bestattungen am Anfang stehen. Und ich glaube, das macht auch diesen Wiedergängergedanken so spannend, denn
meinst du im Sinne von, okay, dieses Individuum war vielleicht damals besonders und wir begraben ihn, dass er vielleicht nicht nochmal wiederkommt?
Das ist die Frage, ne? War es eher eine Angst vor diesen besonderen Individuen oder war das eine besondere Respektbekundung, dass man die nochmal besonders behandelt, weil sie einfach besonders angesehen worden sind? Ja. Und das ist nämlich das Problem, das wir in der Interpretation von solchen Gräbern haben. Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, wenn irgendwie ein Grab abweicht, oh, das ist eine Sonderbestattung. Die wollten wahrscheinlich verhindern, dass diese Person irgendwie wie zurückkommt. Und da projizieren wir unser Kinowissen sozusagen rein.
Ja, ja.
Und das macht es schwierig. Aber Es ist ja begründet in Schriftquellen. Es gibt in vielen Kulturen und auch in unserer Kultur, wenn man historisch zurückgeht, ist es ja wirklich so, dass historisch auch Verstorbene nach dem Tod noch Rechte und Pflichten haben. Und ich glaube, aus diesem Gedanken heraus ist dann auch das Erwachsene, okay, wenn die sozusagen noch Besitz zum Beispiel haben können oder bestimmte Verantwortungen zumindest im Symbolischen übernehmen können, dann besteht ja auch die Möglichkeit, dass sie tatsächlich wiederkommen, dass sie auch körperlich weiterleben und Ansprüche stellen.
Yeah.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, insofern spannend, weil ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass man einfach bestimmte Beobachtungen gemacht hat, die man nicht erklären konnte. Also wenn man so ein Grab wieder geöffnet hat, stellt sich vor, irgendwie in einem mittelalterlichen Dorf bricht eine Epidemie aus und man will jetzt rauskriegen, wo kommt das her, wie werden wir das wieder los und überlegt, okay, bei wem hat das angefangen und weiß, Patient 0, gucken wir doch mal nach, graben wir den mal wieder auf. Und
der darf nicht wiederkommen, den begraben wir.
Der hat die Verwesung eingesetzt, ne?
Ja.
Und du kennst aber die ganzen chemischen Prozesse nicht, weil normalerweise guckt man sich ja die Toten nicht so lange an. Und dann stellst du auf einmal fest, der liegt ganz anders im Grab, der ist aufgebläht, weil durch die Verwesungsgase sich natürlich der Körper nochmal bewegt hat. Ja. Da sind vielleicht Flüssigkeiten ausgetreten, die wie Blut aussehen. Haare und Fingernägel sind scheinbar gewachsen, weil sich die Haut zurückgezogen hat. Das kann, glaube ich, schon so ein gewisses Kopfkino auslösen. Ja, da das ist ein Untoter und offensichtlich hat er aus dem Grab heraus alle anderen auch noch angesteckt.
Ich bin schockiert, wie sehr das Sinn macht und wie sehr ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Alleine die Optik von Zombies, das macht ja absolut Sinn. Das
weil du es halt nicht verstehst, versuchst du es ja irgendwie zu erklären. Ne?
Ja.
Und diese Erfahrung könnte durchaus ein Ursprung sein für diese Vorstellung von Wiedergängern und von zurückkehrenden Toten. Und es gibt ja ganz viele Gründe.
Schon in etwa 12 Minuten.
Verbraucht. Oh ja, muss ich mir aber ranklotzen. Es gibt ja wirklich viele Gründe, warum jemand zum Wiedergänger werden kann. Also Dracula haben wir gesehen, das ist ja ein klassisches Rachemotiv, aber ein unglücklicher Tod, also wenn du zu früh gestorben bist, wenn du ermordet worden bist, wenn du hingerichtet worden bist, sind ja alles Dinge.
Deine Zeit war noch nicht vorbei.
Ja eben, das sind alles Dinge, die dich dazu führen, möglicherweise zurückzukommen. Und deswegen haben wir ganz oft in mittelalterlichen Stadtkernen gibt's ganz oft sowas wie den Galgenberg, die Hinrichtungsstätte. Und da gibt's eben oft auch besondere Gräber, die also Quedlinburg ist ein ganz klassisches Beispiel. Da ist ein
Was ist das? Quedlinburg?
Quedlinburg ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt.
Also Quedlinburg. Also
sehr alt. Und da hast du, das ist der Galgen, glaube ich, irgendwie 200 Jahre in Betrieb gewesen, bevor er dann 1809 oder sowas abgebaut worden ist. Und da gibt es Knochengruben, ganz viele Knochengruben, die natürlich die Hingerichteten bestattet sind, aber auch reguläre Bestattungen von ganz normalen Leuten, die da begraben sind mit Rosenkranz im Hals, in der Hand. Und das könnten unter Umständen Selbstmörder sein, die ja nicht auf dem regulären Friedhof begraben worden sein durften, sondern dann irgendwie an einem besonderen Ort abgelegt werden mussten.
Ah, okay.
Und das sind so die Hinweise, die archäologisch sind. Aber wie erkennen wir denn jetzt potenzielle Wiedergänger? Das ist ja das eigentlich Spannende. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn sie auffällig anders begraben sind, also auf dem Bauch statt auf dem Rücken. Das ist so ein ganz klassisches Vorgehen. Denn wenn die sich aus dem Grab rausgraben wollen, aber auf dem Bauch liegen, graben sie in die falsche Richtung. Schon mal keine Gefahr. Das können wir sie schon mal sicherstellen.
Also das ist ja auch geil. Wir drehen die einfach um.
Oder du verbannst die Toten, du vergräbst sie auf einer Wegkreuzung. Dann graben sie sich raus und wissen erstmal nicht, wo sie hin müssen, weil es geht in alle Richtungen. Auch ein ganz klassisches Beispiel. Oder in Höhlen oder tiefen Schächten, wo man auch nicht so leicht rauskommt. Und anderes klassisches Phänomen ist, man findet oft auch Tote, die gefesselte Gliedmaßen haben. So im Kloster in Bulgarien gibt es da ganz, ganz prominente Beispiele. Oder die Steine auf den Armen und Beinen haben, richtig schwere Steine, dass sie sich auch nicht mehr bewegen können. Also ist die Bewegung schon mal eingeschränkt, kommen sie auch nicht aus dem Grab raus. So ein ganz großer Stein auf dem Körper ist, glaube ich, erst im letzten Jahr bei einer Ausgrabung in Sachsen-Anhalt in Oppin gefunden worden. Und das mal zu zeigen, dass es eben nicht ein mittelalterliches Phänomen ist, ne? Das ist eine Bestattung aus der Steinzeit gewesen. Und da war auch quer über die Beine ein riesiger Stein gelegt. Also der kam da auch nicht so schnell weg. Möglicherweise also auch so ein Mechanismus, um den im Grab zu bannen und ihn dazu daran zu hindern, wiederzukommen.
Ja.
Wenn wir an Vampire denken, ganz klassisch, kennen wir aus Bulgarien, aus dem 13. Jahrhundert Gräber, kennen wir aus England Gräber, dass tote Skelette sozusagen gefehlt sind. Die sind mit Pfählen im Boden nochmal befestigt oder mit Nägeln im Sarg festgenagelt, dass sie gar nicht erst wegkommen. Das sind durch die Knochen nochmal Nägel fixiert, also dass sie wirklich unbeweglich sind und auch nicht rauskommen. Man hat da schon ein bisschen Mühe betrieben. Und gerade wenn es um Vampire oder diese Nachzehrer geht, die ja aus dem Grab heraus schmatzend sozusagen die Lebensenergie zehren, gibt es auch Beispiele, dass Tote mit Erde im Mund begraben worden sind. Oder aus Venedig ein ganz prominentes Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, dass das Grab einer Frau gefunden worden, die hat den Ziegelstein im Mund. Also die konnte dann auf jeden Fall auch nicht mehr nachzehren. Und da gibt es wirklich dutzende Beispiele. Klassisch auch, dass Körperteile entfernt werden. Also ganz typisch, der Kopf wird abgetrennt und dann zwischen den Beinen deponiert oder woanders nachgelegt. In Polen ist da vor ein paar Jahren ein ganzer Friedhof ausgegraben worden, wo nur Tote drin waren, deren Köpfe entfernt waren. Es ging als Vampirfriedhof durch die Presse. Ja. Wäre ich eher skeptisch, weil direkt in der Nähe ein Hinrichtungsplatz auch gefunden worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da eher ein Zusammenhang besteht.
Ja, schon.
Was wir auch ganz oft finden, was ich persönlich spannend finde,
da wurden Schutzamulette im Grab. Ich muss es immer einmal rauslassen, aber da wurden Vampire hingerichtet.
Ja. Okay, das eine interessante These. Ich hab die Lösung. Nee, aber es gibt tatsächlich auch noch Amulette im Grab. Und da stellt sich ja die Frage, sind das Glücksbringer für die Toten, die mitbekommen haben? Oder sind das Glücksbringer für uns Lebende, dass die uns vor denen schützen sollen? Und mein Lieblingsfakt für Vampirbestattungen ist, dass man in der Folklore, oder andersrum. Man hat oft in Vampirbestattungen oder in potenziellen Vampirbestattungen Erbsen, Linsen, Mohnsamen und sowas gefunden. Das ist völlig absurd. Warum sollten die das reinigen? Und das kommt aus der Folklore, weil nämlich es die Legende gibt, dass Vampire besessen davon sind, Dinge zu zählen. Und wenn sie das im Grab haben, sind sie erstmal eine Weile beschäftigt, das durchzuzählen und kommen nicht raus.
Das ist
und
Wahnsinn.
Und das Lustige ist, Wir alle kennen ja mindestens einen solchen Vampir aus dem Kinderfernsehen, der besessen ist vom Zählen.
Ja, Grafzahl.
Insofern,
wird einfach durchgezählt.
Ich weiß nicht, ob das der Ursprung ist, aber ich könnte da einen Zusammenhang sehen.
Wow, ja. Haben sich schlau gemacht von der Sesamstraße.
Das ist echt cool, wie Folklore da weitergeht.
Ihr habt noch in etwa so 3 Minuten.
Das schaffen wir.
Okay.
Denn viele von den Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die sind entweder quasi mit der Bestattung gemacht worden, manchmal auch erst nachträglich. Also wenn man so ein Grab geöffnet hat und überlegt, ist mir nicht ganz geheuer, dann hat man erst im Nachhinein nochmal Körpergliedmaßen entnommen oder doch nochmal sicherheitshalber gepfählt. Das kommt auch vor, das können wir archäologisch auch nachweisen, weil man so eine Graböffnung natürlich sehen
aber
kann.
Es ist Wahnsinn, was Menschen zur Unsicherheit einfach so, was sie dazu bewegt, sich auszudenken, das ist unglaublich einfach. Also Linsen in so ein Grab zu tun, das ist schon Endstufe.
Ich meine, das ist schon sehr speziell, aber bei vielen von den anderen Punkten, und jetzt muss ich doch den Wissenschaftler noch mal raushängen lassen, ist das natürlich absolut Interpretationssache. Und ich hatte es eben schon bei diesem Vampirfriedhof angedeutet, ne? Da ist eine Hinrichtungsstelle in der Nähe. Vielleicht gibt es auch eine andere Erklärung. Und bei ganz vielen dieser Gräber würde ich auch diese andere Erklärung durchaus noch mal mit andenken. Also solche Sonderbestattungen kann viele Gründe haben. Also erstmal, Menschen machen Fehler. Also so ein Leichnam kann auch bei der Bestattung, bei der Grablege irgendwie mal sich verdrehen und dann liegt er halt falsch rum drin. Passiert. Oder wenn wir Fesselungen finden, das können ja auch Gefangene sein oder Hingerichtete, die quasi direkt so, wie sie gestorben sind, dann ins Grab kommen. Ne? Das sind so Punkte, die wichtig sind. Und wenn einzelne Körperteile fehlen, dann kann das auch darauf hindeuten, dass so jemand mal umgebettet worden ist. Und dann findet man nicht mehr alle Teile. Dann bestattet man halt das, was man hat.
Oder vielleicht hat er auch einen Arm verloren. Lass den
oder
Arm
vielleicht
Mann in
sowas,
Ruhe.
Genau.
Macht ihn direkt zum Vampir.
Man muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen klar machen überlegen, okay, welche anderen logischen Erklärungen gibt es noch? So ganz klassisch können es ja auch völlig unterschiedliche Bestattungssitten innerhalb einer Gemeinschaft sein. Die haben sie sich halt nicht alle nach dem gleichen Ritus begraben, sondern weil sie an unterschiedliche Dinge geglaubt haben. Ne?
Ja.
Das sind Dinge, die man da, glaube ich, immer vor Augen führen muss. Deswegen ist, glaube ich, wie wir eingangs sagten, diese Angst vor den Toten spiegelt, glaube ich, eher die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit der eigenen Sterblichkeit wider. Dieses, ich will einfach wissen, was da passiert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der da ganz wichtig ist und eine Frage, auch wie Gesellschaften mit Tod und Sterben umgehen. Ne? Heute ist es ja was mehr oder weniger tabuisiert ist. Ne? Man stirbt hinter verschlossenen Türen und der Tod ist gar nicht Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, das trägt nicht gerade dazu bei, diese Furcht abzubauen.
Nein, man hat so eine Angst vor dem Tod, auf jeden Fall.
Man merkt das auch
immer wieder.
Ja.
Meine Mutter arbeitet im Hospiz und immer wenn ich das Freunden erzähle, die ist auch immer so, der Tod, oh Gott, wie schlimm. Aber es ist eigentlich, der Tod kann ja auch was Schönes sein.
Ja, der betrifft uns alle.
Erstmal das. Und das ist ja auch nochmal dieses würdevolle Abtreten im Beisein deiner Liebsten, im besten Falle natürlich jetzt. Es kann ja was Schönes auch sein. Aber
dass man sich einfach rechtzeitig damit auseinandersetzt, ne? Das ist glaube ich, das Wichtige.
Das glaube ich auch.
10 Sekunden sind noch da, aber eigentlich habt ihr ja gerade so ein
super
schönes Ende gefunden. Deswegen würde ich sagen, wir schließen an dieser Stelle ab. Ich habe so das Gefühl, da war gerade der Countdown. Wir schließen an dieser Stelle ab. Ich habe auch das Gefühl, Jens, da wäre noch Wissen für, I don't know, 2-3 Stunden jetzt gewesen.
Locker,
ich habe so das Gefühl, wir waren nur an der Oberfläche des Sarges, um jetzt mal hier beim Thema zu bleiben.
Wir können in die Tiefe gehen.
Ja, das stimmt. So, die Quizfragen. Asan, ich starte gleich mit der ersten.
Boah, krass, ja.
Wo soll Vlad der Dritte, das historische Vorbild für Dracula, angeblich bestattet worden sein? Und was war so das Besondere an seinem Grab?
Also, er wurde in einer Kirche in Rumänien begraben. Ja, die, also, oder in einem Kloster, ich weiß nicht genau, das war ein Kloster, glaube ich. Und nach Jahren, als man dieses Grab öffnen wollte, war er nicht mehr da, weil er ein Vampir ist und die ihn nicht umgedreht haben, die Idioten.
Volle Punktzahl. Frage 2. Was, glaubte man, half denn so dabei, so potenziell gefährliche Tote an einer Wiederkehr zu hindern?
Also das was ist hat, natürlich auch eine einfache
also
Frage.
Also was fällt dir schockiert. Da so ein? Ja, fallen dir drei ein?
Natürlich. Da kannst du natürlich die Gliedermaßen abtrennen, was natürlich ein gängiges Mittel war. Du kannst natürlich auch Linsen schön ins Grab tun, weil wenn es ein Vampir ist, dann wird er die erstmal zählen, eine Viertelstunde lang und dann rauskommen. Und an einer Wegkreuzung kannst du sie vergraben, dann wird sie erstmal orientierungslos sind. Du kannst sie auf den Bauch drehen, du kannst sie fesseln. Manche wurden an den Sarg genagelt. Da war ich natürlich sehr aufmerksam, würde ich jetzt mal sagen.
Alles darf, alles richtig, Jens. Ja. Da können wir, glaube ich, nichts hinzufügen. Und weißt du, was du gerade geschafft hast, Asan? Du hast Frage 3 schon beantwortet. Um ehrlich zu sein. Weißt du, Frage 3 war eigentlich, warum wurden mitunter Erbsen, Linsen oder Samen mit ins Grab gegeben. Und die hast du jetzt einfach schon beantwortet. Also eigentlich müsste ich dir jetzt noch einen extra Punkt geben für die extra schnelle Beantwortung aller drei Fragen.
Für letzte Folge nehme ich dich.
Alles wieder gut gemacht, genau.
Ausgeglichen.
Ey, du bist bestens vorbereitet, also dir kann gar nichts passieren in der Postapokalypse.
Ja, also da wäre ich natürlich der Letzte, der irgendwie mitmachen könnte, bei so schnellen Zombies besonders, aber ich wäre auch zu, jetzt selber anpflanzen, boah.
Du musst nicht schneller als der Zombie sein, nur schneller als der langsamste, der wegläuft.
Ja, genau, aber da liegt das Problem jetzt. Genau da liegt das Problem. Weil die alle an mir vorbeirennen. Und dann muss ich mich ja zuerst damit beschäftigen. Nee, danke.
Wir haben heute übrigens auch schon ein paar Mal das Thema Pyramiden angeschnitten. Kam so ein paar Mal Mumien und so weiter. Und das hat man schon mal gesagt. Ich glaube, das sollte das Thema unserer nächsten Folge werden. Was meint ihr?
Gerne.
Da gibt's Potenzial, auf jeden Fall.
Alles klar, dann wird das nächste Thema bei 20 Minuten Wissen Pyramiden. Für heute sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Danke, Asan. Danke, Jens.
Vielen Dank.
Ich danke.
Und für alle Hörer da draußen natürlich noch eine kleine Empfehlung, auch mal in die Join-Mediathek zu gucken. Von Galileo gibt's nämlich auch allerhand Mysteriöses und Geheimnisvolles. Lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzugucken. Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss und Baba.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.